Ich möchte euch jetzt aus der Gita etwas vorlesen. Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Für den, der den Geist bezwungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist, der gleiche Geist, der größte Feind. Ja, für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist sogar die Überseele bereits erreicht. Denn ein solcher Mensch hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, zwei sehr wichtige Emotionen, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach, alle das Gleiche. Ich möchte jetzt mit euch ein einfaches kleines Experiment machen. Wir setzen uns aufrecht hin. Wenn wir soweit sind, schließen wir die Augen. Und wir werden uns unseres Gewichtes bewusst. Lasst euch einfach von dem Boden, auf dem ihr sitzt, oder dem Stuhl, auf dem ihr sitzt, tragen. Vertraut ihm euer ganzes Gewicht an. Wie fühlt es sich an, ein Gewicht zu haben? Wo sitzt ihr auf eurer Sitzfläche? Konzentriert euch da kurz drauf. Und geht ganz tief hinein in das Gefühl, ein Gewicht zu haben. Macht euch schwerer, indem ihr euch völlig entspannt und nichts mehr selber trägt, sondern das gesamte Gewicht abgibt an Mutter Bhumi, Mutter Erde, ein guter Devotee von Krishna, die euch tragen wird. Jetzt werdet euch bewusst über euren Atem. Bewusst über den Atem zu werden, heißt nicht, den Atem zu beeinflussen. Schaut einfach nur, wie er kommt und geht. Jetzt erst atmen wir tiefer ein. Und zwar in den Herzensraum. Den Raum um das Herz herum. Wir atmen nur durch die Nase ein und auch nur durch die Nase aus. Wir versuchen jetzt noch ein bisschen tiefer einzuatmen, und zwar indem wir unser Bewusstsein dazu benutzen, den Atem auf unser Zwerchfell zu lenken. Oder wenn das zu schwierig ist, einfach auf den Bauch. Wenn wir einatmen, kommt der Bauch oder das Zwerchfell ein bisschen nach vorne. Und wenn wir ausatmen, geht er nach hinten zurück. Sehr gut, nicht zu tief atmen, aber tief atmen. Also nicht so forciert, aber ihr macht es sehr gut. Jetzt werden wir mit der Aufgabe beginnen. Wir fixieren uns jetzt nur auf das, was wir hören. Das Atmen lassen wir automatisch geschehen, wie es sonst ja auch geschieht. Wir haben von Krishna gehört, wir sollen Freundschaft mit unserem Geist eingehen. Lasst uns unserem Geist jetzt eine Gestalt geben. Wir wollen mit ihm sprechen, wie wir mit einem Menschen sprechen oder einer Person, ganz gleich, ob sie menschlich oder übermenschlich ist. Vielleicht wollen wir den Geist einladen, vor uns Platz zu nehmen, auf einem Stuhl oder, wenn unser Geist flexibel ist, vielleicht auf dem Boden. Ich glaube besser, wir geben ihm einen Stuhl an zum Anfang. Bieten ihm einen Stuhl an. Versucht den Geist vor euch zu sehen. Versucht ihm ein Gesicht zu geben. Wenn das nicht möglich ist, kann er auch einfach eine Art Nebel sein oder eine Wolke, also eher vage als konkret. Jetzt möchte ich euch gleich bitten, dem Geist eine Frage zu stellen, dann etwas zu machen, was wir in der Regel nur in ganz besonders wichtigen Kommunikationen machen, nämlich genau zuzuhören, was für eine Antwort kommt, unter Umständen auch, was hinter dieser Antwort steht. Ich werde euch jetzt gleich die Frage sagen. Mein lieber Geist, willkommen. Ich möchte dir eine Frage stellen, die sehr wichtig ist. Auf alle Fälle für mich ist. Mein lieber Geist, würdest du mein Freund werden wollen? Nochmal. Mein lieber Geist, würdest du mein Freund werden wollen? Hört jetzt, was für eine Antwort kommt. Stellt die Frage vielleicht einige Male, bis sie wirklich aus eurem Herzen kommen kann, also nicht nur eine Übung ist, sondern richtig mit einem eigenen inneren Anliegen gestellt wird. Und hört zu, was kommt, ohne es zu bewerten. Ihr wollt es einfach wissen, was kommt. Wir halten weiterhin die Augen geschlossen, nehmen unsere beiden Hände und reiben sie. Dann bringen wir die Hände und legen sie wie beim Palmieren auf die Augen. Wir legen unsere Hände also wie beim Palmieren mit der Handfläche auf die Augen. Und dann, während wir die Hände so langsam von dem Gesicht wegnehmen und vor uns strecken, schauen wir uns unsere Handflächen an, so als würden wir sie zum ersten Mal in unserem Leben sehen. Und dann werden wir uns über den Raum, in dem wir sitzen, bewusst, also unser Bewusstsein erweitert sich wieder. Ja, und jetzt
könnt ihr euch ein bisschen hindrücken, dass ihr richtig dann da sitzt oder wie ihr seid.
Darf ich fragen, wer hat eine Antwort auf die Frage gehört? Ich stelle mich mal auf. Wenn es nicht zu privat ist, könnte jemand die Antwort des Geistes kurz wiedergeben? Ja, Navanita Chora.
Mein Geist hat gesagt, ja, ich würde gerne dein Freund werden, aber willst du mein Freund werden?
Aha. Darun?
Und was springt für mich raus?
Was springt für mich raus dabei? Ja. Monita, ja, was habe ich davon? Was bringt es mir sozusagen? Genau. Ja, Moni, was ist bei dir?
Ich war noch nicht fertig mit der Frage. Die Frage zu stellen hat er schon geschrieben. Ja, ja. Und hat mir ein ganz warmes Gefühl gegeben. Aber jetzt sitze ich da und denke, was ist ich aber jetzt
drin? Oh ja. Oh ja, mein Geist hat mir ein ganz warmes Gefühl gegeben, als die Frage da war. Ich war kaum fertig, da sagte er schon, ja, 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 ich bin klar. Aber jetzt sitze ich hier und sage, was muss ich aber dazu tun, um dem Geist ein Freund zu sein? Eine sehr wichtige Frage, bitte beachte diese Frage. Es geht, Freundschaft heißt, im Sakyara, es ist ein Austausch, ne? Ich meine, ist auf einer gleichen Ebene da. Also eine Ebene der Gleichheit ist da. Wer hat noch was gehört?
Also mein Geist, es war ganz ähnlich, noch bevor ich zu Ende war, hat er auch schon gesagt, ja, ja, ja.
Und ja.
Sagte, kümmere dich um mich, füttere mich.
Ja, ja, sorge für mich. Ja, ja. Er hat gesagt, also ja, aber ja und sorge dich.
Ja, ich bin dein Freund und werde dich führen.
Der Geist hat sogar gesagt, ich bin dein Freund und werde dich führen. Olli?
Wir sind doch schon Kumpels.
Wir sind doch schon Kumpels. Was soll denn diese Frage noch? Ja. Prema Bhatti?
Vielen Dank für deine Frage, auf die habe ich gewartet.
Auf diese Frage habe ich nur gewartet, sogar. Ich habe einen Namen.
Zum Ersten, mein Geist antwortet mir nicht, aber ich frage einige Zeit und dann antwortet ja, ja.
Ja, ja. Oh ja. Danke. Und so gut hast du Deutsch gesprochen. Unglaublich. Fast akzentfrei. Ja. Johann, was hat dein Geist gesagt?
Der hat nur gelacht und also mit dem Hintergedanken, was für eine dumme Frage.
Was? Er hat nur gelacht, was für eine dumme Frage. Die beiden Töchter von Johann, habt ihr auch etwas gehört sozusagen? Noch nicht. Unsere Indrani, hat der Geist bei dir was gesagt oder war es schweigsam eher?
Schweigsam.
Schweigsam, aha, ja. Auch eine Antwort, nicht? Wenn du jemanden was fragst. Der ist schweigsam. Gut. Goranga.
Also, es war nicht genug Zeit, aber er hat sich auf jeden Fall riesig gefreut.
Er hat sich riesig gefreut über die Frage. Ja. Ja. Sehr oft in der Vaishnava-Literatur und auch sonst der spirituellen Literatur taucht der Geist mit Eigenschaften auf, die nicht so angenehm bezeichnet werden, als nicht so angenehm gesehen werden. Es gibt eine, oft hört man darüber, wie Dämonen vernichtet werden. Ravinder Swarup, ein Gottbruder von mir, hatte einmal gesagt, dass ihm das irgendwann einmal als feingeistiger Leser ein bisschen Wunder nahm. Einfach, warum werden immer so viele Dämonen getötet?
in der Bar gewahrt haben. Da bei Hiranyakashipu und Prahlad. Wer sind denn überhaupt die Dämonen? Gibt es denn überhaupt noch Dämonen? Inwieweit ist das relevant für mich? Und er kam dann für sich auf die Antwort, die Dämonen sind in einem selber drin. Jetzt nicht in einem morbiden, esoterischen Sinne, dass ich da von Geistern besessen bin. Nein, nein, einfach nur Tendenzen. Es gibt 6 verschiedene große Dämonen, die alle von Inkarnationen, die entweder von Krishna selber oder seine Inkarnation getötet wurden. Und zwar zunächst einmal Hiranyaksha. Übersetzt ins Deutsche heißt das, er dessen Auge voll von Gold sind. Also er hat richtig ihr Geldgier oder Goldgier gehabt, was wir heutzutage als, kann mich da jemand auf das richtige Wort bringen, Consumerism oder wie nennt sich das, Konsumententum oder Konsumenten, Konsumgier vielleicht, ja, bezeichnen würden. Aber ich meine, das Wort Gier wird der westliche Mensch ungern benutzen, weil es ein, sagen wir mal, unfeines Wort ist. Aber Hiranyaksha repräsentiert tatsächlich Gier. Sein Freund Hiranyakashipu ist eine Personifizierung von Stolz. Das waren die Urdämonen, dann geht es, die historisch ältesten Dämonen, dann geht es zu Kumbhakarna, der Moha oder Illusion repräsentiert. Er schlief also ständig. Und dann kommt es zu Ravana. Ravana heißt der, der brüllt. Wisst ihr, was Ravana repräsentiert? Löscht. Ja. Ja. Shishupala repräsentiert den personifizierten Neid. Der war so neidisch. Der wurde das erste Wort auf Krishna auch noch. Das erste, was er sagte, ist: Ich hasse Krishna. Der hat nicht normal Baby Talk gesprochen. Der ist gleich losgegangen. Und jeder, der ein Vater war oder weiß, dass die Kinder zuerst nicht Krishna sagen können oder erst so Rama, so solche Sachen, die nicht so spitze Formulierung, also Krishna, das ist sehr schwer. Shishupal, no problem. Der war so neidisch. Der hatte nämlich die Segnung, 100 Schmähungen gegenüber Krishna zu sagen. Das hat er auch getan. Krishna hörte sich das ruhig an. Bis dann die 101. Schmähung kam. Und da rief er sein Sudarshan Chakra. Haribol. Dantavakra, ein anderer Heavy-Dämon, repräsentiert Zorn. Vishwana Chakravarti Thakur sagt, als Dantavakra endlich auf Dantavakra forderte Krishna zum Kampf aus, aber er dachte sich, ich kämpfe lieber nicht bei Dwaraka mit Krishna, denn da ist der ganze Yadu-Clan. Ich gehe nach Mathura. Da sind auch ein paar Fans von ihm, aber das sind Hirtenleute. Die sind nicht so schlimm. Als Dantavakra auf das Schlachtfeld kam, war der so unglaublich rot vor Zorn im Gesicht, dass ihm fast die Keule aus der Hand gefallen ist, vor Zorn. Er war also richtig zornig auf Krishna, Dantavakra. Und schließlich, das war glaube ich der letzte, ihr müsst euch fragen, aber wieso in dieser Reihenfolge werden diese Feinde erwähnt? Normalerweise sagt man doch, Karma ist der erste Feind des Lebewesens. Und dann geht es zu Karma, Kroda und dann zu Loba. Also, aber hier fängt es gleich mit Loba an. Dem Sadaka wird gesagt, er soll in dieser Reihenfolge gegen seine Feinde antreten. Erstmal die Gier. Das ist das Einfachste. Da kann man anfangen, weil man immer mehr haben will und jetzt noch dies und das und das will ich jetzt noch und das.
da kann man leicht ansetzen. Brauchst du es jetzt so viel? Guckst du schon mal wieder, wie viel du da hast von Schmuckstücken und Lippenstiften und Saris und Dotis und bei mir kommt gerade eine Brillenflut. Jeder gibt mir eine Brille und ich bin gar nicht so schnell, die alle wegzuschenken, wie man eigentlich müsste. Nicht? Also mit Gier kann man schon mal anfangen. Dann das nächste ist Stolz. Ist die gleiche Reihenfolge. Dann kommt es zu Moha und dann der Lust, dann Neid und Zorn ist so das Letzte. Das habe ich gehört von einer Anweisung. Gut. Wie können wir jetzt, und jetzt komme ich eigentlich zum Hauptteil dieses Seminars, also dieses Teiles. Wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit. Wie meint ihr, könnt ihr den Geist und eure Emotionen zu Freunden machen? Gibt es da irgendwelche Gedanken, die ihr euch schon gemacht habt? Tarun?
Also ich habe gemerkt, wenn ich beim Chanten sitze und konzentriere mich nur auf den Heiligen Namen einfach nur, dann ist mein Geist zu mäh. Dann drängt er mich davon weg. Tue ich mir jetzt aber mich anstrenge und versuche, Krishna Lila mir vorzustellen oder Chaitanya Lila mir vorzustellen, und versuche dann während dem Chanten noch die Pastimes zu addieren, dann wird er mehr und mehr mein Freund. Das heißt, je mehr ich ihm Krishna reinschütze sozusagen, desto mehr wird er peaceful.
Ja.
Wenn ich das nicht mache, dann ist schon einfach zu crazy.
Also hier ist eine Antwort auf die Frage, wie man den Geist zum Freund machen kann. Eine spirituelle Praxis, das Chanten und dabei an Krishna denken, seine Lilas, seine Eigenschaften und so weiter. Ne? Das ist die Erfahrung. Ja?
Also mein Verständnis ist, dass man mit jedem auch freundschaftlich umgehen soll. Also wie wenn man eine Freundschaft mit jemandem kultiviert. Freund hat gewisse Bedürfnisse, gewisse Dinge, die einem vielleicht nicht passen, wie wir mit ihm umgehen. Oder dass man ihn auch so behandelt wie ein Freund.
Den Geist sollte man auch so behandeln wie ein Freund. Das war, ich glaube, das ist der Nutzen für manche gewesen, die diese Übung gemacht haben. Wenn ich zum Beispiel diese Frage stelle, willst du mein Freund, würdest du mein Freund werden, sagt mein Geist auch immer sofort. Also jetzt inzwischen ist es so, dass ich ja eben, ich bitte andere, das zu machen und ich mache dann die Übung, ich komme selber nicht so in die Übung rein, weil ich in einer anderen Rolle bin. Aber wie ich das gemacht habe, sagt der Geist immer, ja, wenn du dich ein bisschen mehr um mich kümmerst. Das habe ich auch erfahren, das sagt mein Körper mir auch seit einiger Zeit und ich höre es noch nicht, aber irgendwann werde ich es wahrscheinlich hören müssen. Ne? Also Vishwanath Chakravarti Thakur spricht davon, von dieser Sache. Bitte denkt jetzt nicht, das ist einfach nur, das sind Psychotricks, sondern das sind wirklich in der Tradition erprobte Dinge. Er spricht von dem Geist, in dem er ihn mit einem dynamischen Pferd vergleicht. Und Krishna bringt diesen Punkt im 11. Kanto. Der Yogi, so wird gesagt, lässt dem Pferd, was dynamisch ist, auch manchmal seinen Willen. Das heißt, er unterdrückt den oder spannt den nicht nur an. Das heißt für einen Devote jetzt, dass der Geist zum Beispiel Gemeinschaft mit anderen Devotees hat und eine Herz-zu-Herz-Diskussion mit Devotees haben. Wie empfindest du das? So menschlicher Austausch unter den Devotees. Oder dass man schwimmt. Das haben wir in Mayapur dieses Jahr gemacht. Da war so eine Situation, ich will es jetzt nicht genau bezeichnen, die mich in eine angespannte Geisteshaltung gebracht hat. Plötzlich sagte ein Devotee, du Mutter Ganga wartet auf uns, es ist nur 500 Meter. Natürlich waren das dann 5 Kilometer. Indien hat aber nichts gemacht. Als wir dann in der Mutter Ganga drin waren und einmal einfach nur da saßen und dann von der Mutter in ihre Hände genommen wurden und gewogen wurden in den sanften Wein, wurde der Geist sofort ruhig. Ist mir wirklich aufgefallen. Danach bin ich rausgekommen, in die gleiche angespannte Situation zurück und habe das mit Kusshand bewältigen können. Dass man den Geist manchmal, dass man den so ein bisschen gehen lässt, dabei wahrscheinlich nicht in materielle Bereiche gehen lässt. Ne? Oder dass man ein bisschen sich um ihn kümmert. Ne? Das ist, was du, glaube ich, sagst. Hat jemand noch Tipps, wie der Geist ein Freund werden kann? Johann.
Also ich denke, man muss ihn erstmal kennenlernen. Also
man muss ihn kennenlernen.
Vor allem diese Zusammensetzung des, dieser zwei Seelen, wie du eben gesagt hast, so mit falschem Ego, Geist und auf der anderen Seite halt eben spirituelle Seele nicht bewusst ist, kann man auch keine Beziehung zum Geist aufbauen. Man kann ja erst eine Beziehung zum Geist aufbauen, wenn er einem bewusst wird.
Ja.
Vielleicht als Versuch.
Ich fasse hier nur Meinungen zusammen. Also das ist nicht, und weswegen ich es dann immer wiederhole, ist für die kassettenhörende Nachwelt oder was immer man heute hört, MP3 oder Jukebox oder wie sich das auch immer nennen möchte. Und das andere ist, um nochmal allen den Punkt vorzustellen. Also man muss ihn erstmal kennenlernen, sagt Johann, wie er funktioniert, wie diese Wirkung ist. Vielleicht denkst du dir dabei, auch um Freundschaft zu machen, muss man sich die Mühe geben, mit einem einen anderen kennenzulernen. Ihr merkt, ich hoffe, dass ihr kritisch nachdenkt, während ihr das hört und dass jetzt nicht alles so sofort so, was gesagt wird, das sind jetzt, was Einzelne sagen. Wie wirkt das denn für euch? Ist euch das vielleicht zu psychologisch? Für mich ist es jetzt als Sadaka auf jeder dieser Stufe meines Lebens, ich habe diese Phase hinter mich und will die nicht nochmal durchgehen. Ich habe alles getan, was man, wo ich dachte, dass das geht, um in diese Bereiche der Psychologie einzusteigen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, mein privates Hobby war gewesen, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, mich mit der Psychologie zu beschäftigen. Ich habe alle Bände von Freud von meinem eigenen Taschengeld bezahlt. Eigenes Taschengeld. Und gelesen. Bei einer Tat, zu der ich eine äußerst kritische Haltung heutzutage einnehme. Äußerst kritisch, also geradezu vehement kritisch. Ich habe ein Seminar besucht, auch etwas, von dem, was ich mit einer großen Distanz jetzt betrachte. Und bitte hört mit das Thema mit der eigenen Autorität ist ganz wichtig zu jeder Phase. Nicht? Denkt darüber nach. Entspannt auch nicht. Ihr habt genug Pause gleich, indem ihr denkt, jetzt kommen die Antworten und dann kommt gleich das Prasadam. Macht euch die Mühe, über dieses Thema nachzudenken, nicht? Und zu überprüfen, wie ihr das seht. Wie wird der Geist ein Freund? Was sind so? Wir sprechen von Erfahrungswerten. Ich hatte, bitte, Krishna Karuna.
Gopal hat mich damals auf die Idee gebracht, und zwar, ich akzeptiere erstmal die Situation so, wie sie ist, und dann suche ich Zuflucht bei Krishna. Dass er sich praktisch
Ich akzeptiere die Situation, wie sie ist, und suche dann Zuflucht bei Krishna.
Ich finde das schwierig, also auch sich den Geist nach außen hin vorzustellen.
Ja.
Weil ich identifiziere mich am meisten noch mehr mit dem Geist als mit dem Körper.
Ja.
Also so ist es schwierig, eigentlich den Geist dann irgendwie
zu greifen oder so. Ja, ich selber kann mir das sehr schwer vorstellen, in einen Dialog mit dem Geist zu treten, weil ich mich eher noch mit dem Geist identifiziere als den Körper. Das bin ich fast selber in meiner Wahrnehmung. Kanupriya?
Ich
versuche
hilfreich zu fragen, was willst du wirklich? Oder wie kann ich die Wünsche, die jetzt kommen, anders erfüllen? Und das zu erfüllen, was du wirklich willst.
Ich frage mich oft, was willst du wirklich? Und wie kann ich die Wünsche, die jetzt kommen, vielleicht auf andere Weise, indem ich zur Essenz gehe des Wunsches, die erfüllen? Mhm. Olli?
Den Wunsch des Geistes mit der Intelligenz Ende zu denken und dann ihm zu überzeugen,
ja,
dass es auch leidvoll werden kann.
Ja, dass ich mir die Wünsche anschaue und sie dann auch zu Ende denke mit der Intelligenz und so vielleicht von bestimmten Wünschen Abstand nehme, weil die unter Umständen ein leidvolles Ende nehmen könnten. Radha Sundari?
Ja, ich habe eingemerkt, dass ich, wenn ich ihm wie eine informierte Wahl in Anführungszeichen biete und ihm erkläre, weshalb ich das jetzt nicht oder weshalb ich es tun möchte oder etwas machen, geht es irgendwie leichter.
Es geht irgendwie leichter. Und hier möchte ich jetzt ansetzen, wenn ich dem Geist eine informierte Wahl gebe, also indem ich ihm Möglichkeiten aufzeige. Ja. Hier möchte ich jetzt, Gaurav Bhavani ist unsere Letzte. Ja, herzlich willkommen erstmal.
Ich habe natürlich gerade das Ayurveda-Seminar gehört und da mit diesem Hintergrund würde ich natürlich sagen, eine sattvische Diät bereitet eine gute Landebahn sozusagen für die Impulse des Geistes.
Ja. Ist sehr schön, wie Gaurav Bhavani sich da, danke für diesen Beitrag. Der Liladhara Gupta erzählt, dass eine sattvische Lebensweise eine gute Bahn bereitet für den Geist zum Landen. Nicht? Also mir hat dieser ein ayurvedischer Arzt empfohlen, dass wenn Leute mit Problemen kommen, dass ich sie erstmal fragen sollte, warst du schon auf der großen Toilette? Denn wenn er das war, ist sein Körper sattvischer und dann sind die Hälfte der Probleme nicht mehr da. Oder das Zweite, hast du genug geschlafen? Wenn er nämlich ausgeschlafen ist, ist der Geist nicht so nörgelig wie beim Kleinkind. Das ist also der ayurvedische Standpunkt. Ne? Wir werden über diesen Standpunkt noch ein bisschen mehr hören. Ich habe das mal gemacht und bin erstaunlich. Das ist wirklich, da ist was dran. Lass uns noch mal kurz Radha Sundaris Antwort besuchen. Kannst du deine Antwort noch mal sagen? Dem Geist eine informierte Wahl zu geben. Geht das eigentlich? Keine Angst, Radha Sundaris, ist schon ein richtiger Punkt, aber ich werde ihn jetzt auf die Hörner nehmen. Im Bhagavatam gibt es eine Stelle, die wir noch kennenlernen werden zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Seminar, wo gesagt wird, dass Geisteszustände nicht in unserer Kontrolle sind. Es wird gesagt, der Zorn kam über sie wie ein Blitz, der aus den Wolken herunterkam. Haben wir überhaupt die Wahl? Können wir überhaupt den Geist kontrollieren? Und ihre Emotionen. Ist eine Frage. Denkt bitte drüber nach. Wir werden die nochmal gesondert aufnehmen. Habt ihr schon mal einen Blitz gesehen, wie der aus den Wolken fährt? Hallo, sagt man dann. Gut, dass es mich nicht getroffen hat. Aber den, der es getroffen hat, der ist verglüht. Kennt ihr solche Fälle, wo jemand sagt, das kam damals so über mich, diese Entscheidung. Plötzlich war ich verheiratet und hatte Kinder. Hab gar nicht drüber nachgedacht. Das kam so, die Emotion. War gar nicht die beste Entscheidung, die ich getroffen habe in diesem Leben. Und so. Heute möchte ich euch sehr gerne genau hin, Krishna segnet uns heute mit der Zeit. Die Lösung von Vishwanath Chakravarti Thakur, auf die Frage, wie eine geschiedene Seele, entspaltene Seele, eins werden kann, sagen. Bevor wir diese Lösung hören, möchte ich euch noch etwas aus der Yoga-Psychologie vortragen. Die Yoga-Psychologie sagt uns, dass Veränderung im Leben eines Menschen letztendlich nicht eintreffen, indem er ein Aha-Erlebnis hat, also ihm etwas mental klar wird, und dann wird er aufgrund dieser Dinge, aha, so ist das, also so, deswegen verändere ich jetzt mein Verhalten dementsprechend. So funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist auch der Beitrag des Ayurvedas. Ich sehe jetzt gar nicht mehr Gaurabhavani, ist die noch da? Ja, oh, Entschuldigung, Gaurabhavani, du warst abgetaucht, also für meine Sicht. Aber du, ja, nicht? Das ist, glaube ich, auch diese Ansicht, die in den Ayurveda hineinspielt, dass wir nicht durch Aha-Erlebnisse verändert werden. Das ist mir auch aufgefallen in meinem Wirken innerhalb der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Ich habe so viele Devotees gesehen, denen Dinge klar geworden sind. Ich habe auch höre immer wieder, weil ich in Indien reise, von so vielen Menschen, die auch bei anderen Westlern, die bei anderen spirituellen Bewegungen da sind und die dann das erfahren, so diese Aha-Erlebnisse, dass man vielleicht eine große Persönlichkeit trifft und bei mir etwas klar wird, aber schließlich und immer wieder erleben will, dass das noch nicht gelöst ist, dass das hin und her geht, wie bisher. Nachdem die Utsahamayi, die Anfangsbegeisterung, abgeflacht ist. Was die Yoga-Psychologie sagt und was letztendlich auch Vishwanath Chakravarti Thakur uns jetzt erläutern wird gleich, ist, dass wir unsere Gewohnheiten verändern müssen in unserem Leben. Und dass wir durch die veränderten Gewohnheiten, die Lebensgewohnheiten, dann eine wirkliche Transformation und Umwandlung erleben. Das ist dieses Problem von diesen, kennt ihr diese Seminar-Fieberer? Das ist in der New Age-Szene ein Phänomen und auch unter den Devotees ein Phänomen geworden. Die hasten von einem Seminar zum anderen. Die sieht man auch bei allen Seminaren wieder. Also ihr seid alles Ausnahmen. Weil wir haben hier ja ein hoffentlich Krishna-bewusstes Seminar und da man kann nicht genug über Krishna hören. Aber ich kenne diese Seminare, diese Improvement und jenes Improvement. Und wenn du nicht irgendwo anfängst, deine Gewohnheiten zu betrachten und irgendwas in deine neues Spirituelles, in deine Gewohnheiten einzuschleusen, wirst du dich nicht effektiv verändern können. Es gibt in einem Purport oder in einer Sektion des Bhagavatams eine Beschreibung über die Gopis, die Krishna trafen. Als Krishna sie rief auf seiner Flöte in den Wald von Vrindavan. Nur einige dieser Gopis wurden von ihren Ehemännern zurückgehalten und konnten nicht ihr Zuhause verlassen. Es wird nun von diesen Gopis gesprochen, dass sie dann ihren Körper, ihren einen Körper zu Hause ließen und in ihrem anderen Körper Krishna begegneten, Krishna trafen. Nun, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur nimmt diese Situation oder dieses Ereignis im Krishna-Lila als Startpunkt, um einen wichtigen Lebenstipp zu geben für Devotees, den ich euch sehr gerne vorstellen möchte. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, dass der Devotee zwei Körper hat. Nicht ein, zwei. Einen materiellen und einen spirituellen. Und das, womit er natürlich unser Ausgangspunkt, dieses Schwanken, dieses Hin- und Her-Schwanken zwischen den beiden bezeichnet. Und er spricht darüber Folgendes. In dieser Hinsicht, so sagt er, sollte das Folgende betrachtet werden. Wenn die Devotees hingebungsvolles Dienen praktizieren unter der Aufsicht eines echten spirituellen Meisters, dann beschäftigen sie ihre Ohren und andere Sinne in Handlungen der reinen Hingabe, indem sie hören, chanten und sich an Krishna erinnern, Smaranam, indem sie Krishna ihre Ehrbietung darbringen und indem sie ganz persönlich seiner Deity-Form dienen. Also der Devote beschäftigt seinen materiellen Sinne, seine Ohren und andere Sinne mit Tätigkeiten, die in Beziehung zu Krishna stehen. Somit machen die Devotis die transzendentalen Eigenschaften des Herrn zu den Objekten ihrer Sinne. So wie es Krishna selber gesagt hat, Nirguno Mat Apashraya. Die Devotis, die Zuflucht suchen bei Krishna, transzendieren die materiellen Erscheinungsweisen. Der Devote sagt sich also, ich muss was essen, aber ich werde das Objekt meines Essens eben zu Krishna Speise machen. Oder der Devote sagt, ich schaue mir was an, ich werde jetzt auf Krishna schauen. Ein Gottbruder von mir hat einmal gesagt, wenn Brahmacharis bei ihm Schwierigkeiten haben, weil sie sich verschaut haben, dann sagt er, geh doch zu den Detis und starr die Detis an. Ich gehe zu den Detis und starr die Detis an. Man macht Krishna zum Objekt seiner Sinnestätigkeiten. Manchmal jedoch machen die Devotis weltliche Klänge und Geschmäcke zu ihren Sinnesobjekten. Jetzt die Schlussfolgerung. Somit kann der Körper eines Devotis zweierlei Aspekte haben, einen transzendentalen und einen materiellen. Je nachdem, auf welchem Level sich das hingebungsvolle Dienen eines Devotis befindet, in diesem Maße treten entweder die transzendentalen Eigenschaften des Körpers hervor und die materiellen Aspekte gehen in den Hintergrund. Wenn der Devote allerdings weltliche Dinge zu seinen Sinnesobjekten machen, treten die materiellen Eigenschaften in ihm hervor. Vishwanath Chakravarti Thakur zitiert dann einen bekannten Bhakti-Vers, Bhakti Parishano Bhavo Virakti Anyatra Chaisha, dass er sagt, mit jedem Bissen, genau wie jemand, der isst, mit jedem Bissen kräftiger wird, so kommt auch jeder, der sich in den Aktivitäten der Bhakti beschäftigt, mit jedem einzelnen Bissen wird er spirituell gestärkt und diese Stärke äußert sich so, dass er eine Erfahrung von Krishna macht, dass Liebe und Hingabe in sein Herz sichtbar wird und dass er sich vom materiellen Leben dann auch ablöst und abtrennt. Er sagte, diejenigen, die nur ein wenig Nahrung essen, kriegen nur wenig Zufriedenheit, ein wenig Sättigung. In ähnlicher Weise steht es mit denjenigen, die nur ein bisschen über Krishna hören und chanten. Diese Menschen erreichen nur ein bisschen Bhakti, ein bisschen Verwirklichung vom Herrn und ein bisschen Loslösung. Ne? So, ich glaube, der Punkt ist klar, die Vishwanath-Lösung ist, dass wir anfangen, unseren Sinnen auf regelmäßiger Basis spirituelle Objekte zu geben. Ich selber erfahre das sehr, sehr oft in meinem Leben. Das ist sozusagen auch mein Rezept also geworden, also das ich anwende. Ich erfahre sehr oft ein sehr, sagen wir mal, ich will mal sagen, intensiven Lebenstakt in meinem Leben. Immer reisen, immer Devotees sehen und Entscheidung treffen und dies und das und jenes. Oft auch fast mehr, als mir lieb ist. Und ich merke manchmal, dass es dann nötig ist für mich, wieder sozusagen aufzutanken. Das war gestern so, gell? Die Serbien-Tour hieß für mich jede Nacht um 1 Uhr ins Bett und früh aus den Federn. Und dann kam ich an und es war wirklich eine intensive Zeit gewesen, eine sehr schöne Zeit. Aber ich merkte gestern ehrlich, schon auf dem Flugzeug, du brauchst mal wieder ein bisschen Krishna-Katha für dich und zum Auftanken, wo du dir auch keine Notizen machst, wie du es wieder für eine Vorlesung verwenden wirst. Und da habe ich einfach vorgegeben zu schlafen im Karuna Bhavan und gesagt, sag den Devotees, ich muss schlafen, weil das ist anscheinend das Einzige, was respektiert wird. Dann habe ich gelesen und gechantet und an Krishna gedacht. Das funktioniert in meinem eigenen Verständnis und deswegen möchte ich euch in Anlehnung an diesen Text jetzt ein bisschen anders noch formuliert sagen, entwickelt spirituelle Angewohnheiten, die ihr einfach tut, auf einer regelmäßigen Basis. Also Shobha ist eine Yoga-Lehrerin und die weiß, Gesundung kann man nur erreichen, die müssen das regelmäßig machen, dann kommt der starke Rücken zum Schluss heraus. Irgendetwas. Fangt mal so an, dass ihr denkt, ich will jetzt mal einen Gedankengang denken, einen spirituellen Gedankengang, den ich noch nicht zuvor gedacht habe. Weil offen zu sein, nicht immer in meinem Kreis denken und ich habe schon alles und was mir da nicht reinpasst, das lehne ich ab. Nicht? Denkt mal an eine Tätigkeit, die ihr noch nicht getan habt, die ihr tun könnt. Könnt, regelmäßig als eine Gewohnheit. Ihr werdet sehen, dass sich plötzlich euer Leben verändert. Auch in der spirituellen Praxis. Tarun Govinda hat uns gesagt, dass ihm aufgefallen ist, dass das Chanten für ihn auf eine Weise nicht so gut funktioniert hat, aber er hat eine andere Sache gemacht und das funktioniert bei ihm gut. Nicht? Das ist sehr wichtig, so kreativ daran zu gehen an unseren Sadhana und zu sehen, wo wir dazu kommen, dass wir eine Gewohnheit, etwas Permanentes machen. Ich möchte zum Schluss kommen. Gestern war ich noch im Belgrader Flughafen. Und wusste, ich würde über dieses Thema sprechen, Heilung für die geteilte Seele, wo man einfach den spirituellen Anteil jetzt größer werden lässt und so die Emotion stabilisiert letztendlich, den Geist stabilisiert. Ich war gerade bereit, mich von den Devotees zu verabschieden und in diesen Schlauch reinzugehen, wo man sein Passport zeigt und die Formalitäten der Ausreise macht. Man braucht ja ein Visa dort und man muss dann einen besonderen Zettel noch haben und wenn man den nicht hat, ist es problematisch und so. Also wie ich da rein so ging, da kam plötzlich jemand auf mich zugelaufen, so ein Offizieller des Flughafens. Und ich hatte schon Sorge, ob ich jetzt wieder was falsch gemacht habe und Gorahari war nicht dabei und so. Und dann merkte ich, als er näher kommt, das ist doch Drajanan. Drajanan, wie sagt man? Drajan, ja, ein Devotee, den ich kannte, der jetzt im Flughafen Belgrad jetzt ziemlich hoch postiert sein sollte. Und jetzt traf ich ihn mit seiner Amtskleidung und sagte ich, Drajanan, dass man sich auch mal wieder sieht. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben erzählt, dass eines der ältesten Devotees den aus Jugoslawien, und der sagte mir dann, so ein bisschen nachdem ich ihm ein Samosa gereicht hatte und wir warm wurden, Folgendes: Ich sehe, dass du noch immer genauso bist wie vorher. Ich habe gesagt, hoffentlich habe ich mich verändert. Nein, ich meine jetzt, du gehst den Weg des Krishna-Bewusstseins und du bist glücklich da drin und so. Ich habe mich gefragt, warum das bei mir nicht der Fall ist. Habe ich gesagt, hast du eine Antwort darauf gekriegt? Ja, sagte er, weil mein Herz leer ist. Empty heart. Ich habe nichts in meinem Herzen. Habe ich ihn so angeschaut. Er hat gesagt, darüber spreche ich in meinem Seminar. Hat er gesagt, wenn ich doch nur in meinem Herzen ein Vertrauen oder eine Hingabe zu Krishna hätte und einen Wohlgeschmack. Wie machst du denn das? Und ich habe ihm wirklich nur eine Antwort gegeben. Drajanan, es kommt drauf an, womit du dich verbindest in deinem Leben. Wo du deine Zuflucht suchst. Und wo du deine Freuden suchst. Mit was du dich umgibst. Und letztendlich kommt es darauf an, ob du etwas tust, was Krishna zufriedenstellt und nicht dich zufriedenstellt. Das ist die Antwort von Hanuman auf die geteilte Seele. Hanuman war mit einem Satz nach Lanka gesprungen und wollte Mutter Sita finden. Und er musste jetzt, obwohl er Brahmachari war, Mutter Sita überall suchen. Er ging also durch die Paläste der Dämonen, da kam er zum Palast von Ravana und dort sah er unglaubliche Sinnesfreuden und schließlich ging er zu dem Schlafgemach, wo der zehnköpfige Dämon erschöpft dalag, umringt mit vielen Frauen. Hanuman dachte sich, ich bin Brahmachari und schaue mir das jetzt alles an. Aber für den Service für Rama mache ich alles. Er fand nirgendwo Sita und ging dann wieder in die Stadt und suchte dort und kam zu einem kleinen Palast, schaute dort, wo noch Licht war, hin und sah plötzlich einen Dämon mit großen Fangzähnen, scharfen Ohren, der aber sang Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Und da war ein Räucherwerk, schwenkte ein Räucherstäbchen. Hanuman dachte sich, bin ich verwirrt worden durch die vielen Eindrücke, die ich gehört habe, oder geben mir meine Sinne die Information, die stimmt? Der kam ein bisschen näher und sah dort diesen Dämon sitzen vor einer Statue, oder sag mal, einem Deity von Lord Rama, meinem Herrn. Da sprang er herein in die Stube, den Palast, und fragte ihn, wer bist denn du? Der Dämon springt auf vor Schreck. Schaut ihn an und sagt, wer bist denn du? Hanuman sagte, ich bin Anjanasuta, Hanuman. Du bist Hanuman? Dann fängt der Dämon an zu weinen. Ich bin Bibisan, der jüngere Bruder von Ravan. Als uns der Schöpfer Gott fragte, was wollt ihr, sagte Ravan, die Welt in Angst und Schrecken versetzen, und ich sagte, Hingabe zu Ram. Aber ich habe Ram noch nicht gesehen, noch kein Darshan. Wie machst du das? Du bist Hanuman, du hast ständig mit Ram zu tun, du bist ständig überall erwähnt als der Ram-Bhakta. Was ist los? Wie machst du das? Sag mir das Geheimnis. Ich chante jetzt schon immer nur den Namen Ram, 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 Ram. Habe ich noch nichts ein Darshan gehabt. Was sagt Hanuman? Ja, man muss chanten, aber man muss auch Mat Arpanam machen. Das heißt, etwas tun für den Herrn, was für seinen Plan nützlich ist. Vibhisan dachte darüber nach. Und es war dann Vibhisan, der genau wusste, was Rams Anliegen war, wollte Sita zurückhaben. Vibhisan überquerte den Ozean, ging zu Ram und gab ihm die Strategie, wie er Lanka einnehmen könnte. Wusste ja Bescheid, wie das war. Er hatte vorher seinen Bruder noch einmal gewarnt, gib Sita heraus, es ist dein Untergang, wenn du Sita nicht herausgibst. Aber sein Bruder hatte ihn nur ausgelacht. Also dieses etwas nützliche Tun für Krishna, dieser Bereich wird uns, wenn wir uns ausführlich mit den Rasas beschäftigen, den spirituellen Emotionen, sehr, sehr, sehr begleiten. Es wird uns ein Eingangstor bringen, das uns helfen kann, Rasa zu kosten. Und darüber werden wir dann noch sprechen. Hier möchte ich die Themen schon mal einleiten. Ich hoffe, dass ihr Inspiration geschöpft habt daraus, wie diese geteilte Seele eine Ganze werden kann. Aber ich möchte euch noch einmal daran erinnern, ihr werdet die Antwort auf diese Frage nicht in einem Seminar bekommen, wo euch ein Seminargeber so gut wie er es kann oder so gut wie er es verantwortlich hält, das Thema näher bringt. Ihr werdet wahrscheinlich daran arbeiten müssen. Selber im Laboratorium eures eigenen Bewusstseins. Hier möchte ich nur hoffen, dass niemand denkt, ja, das Problem war nur das Problem von unseren beiden Sängern, Sting und Krishna Das. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, zu zeigen, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie diese beiden Dinge, bedingte Natur, spirituelle Natur, zusammengeht. Ich möchte jetzt euch alle inspirieren, zur Pause zu gehen. Wir haben eine lange Pause für euch eingerichtet. Sag nochmal, wie lange? Bis 16 Uhr. Juhu! Das sind 3 Stunden. Da könnt ihr reichlich Gemeinschaft pflegen, prasadieren, euch vielleicht nochmal hinsetzen nachdenken, spazieren gehen. Wir haben auch eine tolle Gegend mit einem tollen Wetter, was einen weder zu sehr genießen lässt, noch zu sehr leiden lässt. Alles Liebe und Gute euch. Hare Krishna!